Wir befinden uns 1500 Jahre vor Christus. Eine Großfamilie sucht Zuflucht in Ägypten. Der Grund ist eine große Hungersnot. Das fremde Land wird für diese Familie zu einem Ort, wo sie überleben kann. Und so wird diese Geschichte zu einer Geschichte von Menschen, die nicht mehr zu Hause sind, weil sie zu Hause keine Lebensgrundlage mehr haben. Einige Generationen später ist aus dieser Familie ein großes Volk geworden. Sie wohnen immer noch in Ägypten und werden dort jetzt aber als Sklaven ausgebeutet. Der amtierende Pharao hat diese Unterdrückung verordnet, damit seine Macht gesichert bleibt. So wird diese Geschichte nun weiter zu einer Geschichte von Menschen, die Opfer von Macht werden. Sie werden ihrer Freiheit beraubt. Sie vergessen ihre Identität. Und so oft wird der Sinn des Lebens durch blanke Wut auf die Unterdrücker abgelöst. Doch da ein Hoffnungsschimmer. Ein hochrangiger Ägypter tötet einen Aufseher, der besonders brutal zum versklavten Volk war. Ist dieser Mann ein Held? Wird er sogar zu einem Befreier werden? Doch die Sache schlägt zu hohe Wellen. Der ägyptische Held muss flüchten. Dabei wird eigentlich erzählt, dass er in Wirklichkeit ein Israelit ist. Der Pharao habe ihn adoptiert und wie ein eigener Sohn aufgezogen. Er sei gut ausgebildet in ägyptischem Recht und Militär. Ein Mann mit Qualitäten, doch nun ist er weg. Nun ist die Geschichte eine Geschichte, wo das letzte Licht gelöscht wurde. Warum noch hoffen? Der letzte Hoffnungsträger ist geflüchtet. Doch nun hier, auf dem Tiefpunkt ihrer Existenz, beginnt das Volk Israel nach dem Gott ihrer Vorfahren zu rufen. Doch nichts passiert. Und so handelt die Geschichte nun von Menschen, die zum Himmel rufen, doch der Himmel bleibt ihnen verschlossen. Sie bleiben alleine und niemand hilft ihnen. Wir folgen in unserer Geschichte nun dem geflüchteten Mann. Ja, er ist ein Israelit. Ja, er sollte beim Kindermord vom Pharao umgebracht werden. Ja, er wurde in die Familie des Pharaos hineinadoptiert, weil die Tochter des Pharaos Mitleid hatte. Sie konnte ihr Herz nicht vor dem ausgesetzten Kind verschließen. Ja, sie nahm ihn auf und er wurde gut ausgebildet. Er war ganze 40 Jahre im Haus des Pharaos und er sah letztendlich die Gewalt des Sklaventreibers gegen sein Volk und bereitete dem ein gewaltsames Ende. Nun ist er weg, im Exil. Bei weit entfernten Verwandten in einem fremden Land, im Niemandsland, hütet er Schafe. Er ist für diese Schafe verantwortlich. Verliert er ein Schaf, muss er es seinem Auftraggeber ersetzen. Doch er darf sich auch von der Herde ernähren. So stolpert der überaus gebildete Mann mit einer stinkenden Schafherde durch die lebensfeindliche Wüste. Nicht ein Jahr, nicht 10 Jahre, sondern 40 Jahre tut er das schon. Die Wüste ist seine Heimat geworden. Er weiß genau, wo Wasserstellen sind und wo Gefahren lauern. Seine Spezialität ist das Auffinden der letzten Grasbüschel geworden für seine Schafe. Seine Einsamkeit wird nur vom Wind der Wüste unterbrochen. Er ist 80 Jahre alt. Was sollte da im Leben noch passieren? Es ist vorbei. Die Wüste wird sein Grab werden. So ist diese Geschichte nun eine Geschichte von Menschen, deren Lebensgeschichte einen Bruch erlitt. Sie glaubten, eine Berufung zu haben. Sie investierten sich, Sie bildeten sich aus. Sie waren überzeugt, das Richtige zu tun. Sie waren bei Menschen angesehen. Und nun sind sie da in der Wüste. Das Leben ist gescheitert, zerbrochen. Es ist sinnlos geworden. Und die Frage steht im Raum: Ist Gott tot? Vermutlich habt ihr lange erraten schon, ich erzähle die Geschichte von Moses. Ja, und diese Geschichte ist wirklich trostlos. Der Blick auf die menschliche Seite dieser Geschichte lässt absolut keinen Raum für Hoffnung. Wird Gott aus dieser Geschichte entfernt, dann ist hier Endstation. Da geht's nicht mehr weiter. Doch nun schaltet Gott selbst sich in diese Geschichte ein. Im Alter von ungefähr 80 Jahren zieht Moses nun mit seiner Herde an den Berg Horeb. Vermutlich tat er das, um mit seiner Schafherde in einer Höhle Unterschlupf zu finden. Nun lese ich den Text aus 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Moses aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, doch der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Moses sagte sich: Ich will hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Moses sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und nun bin ich herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land. Das Land von Milch und Honig, an den Ort der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Moses antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er: Ich werde ja mit dir sein, und dies sei dir ein Zeichen, das ich dir gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Moses aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Soweit der Predigttext. Wir sehen hier einen Gott, der sieht. Gott sieht das Elend der Unterdrückten, er hört ihre Schreie und erkennt ihre Schmerzen, haben wir in Vers 7 gelesen. Also alle Sinne. Hören, kennen, fühlen. Wir übersehen oft, dass bei diesem Kapitel hier im Moses sehr viel Zeit vergeht. Wir haben vorhin gehört, 40 Jahre war Moses nun schon in der Wüste unterwegs. Darum, die Bibel ist keine lückenlose Aneinanderreihung von Wundergeschichten. Aber was tut Gott in der Zeit? Er sieht, er hört und ist scheinbar so präsent, dass er sagen kann, die Schmerzen zu kennen. Trotzdem bekommt das Volk nichts von ihm mit. Er scheint abwesend. Und doch, wenn wir die Geschichte genau ansehen, dann fällt uns etwas ganz Wunderbares auf. Noch bevor das Volk seine Schreie zum Himmel sandte, wurde Moses geboren. Bevor das Volk sich nach Gott sehnte, schmiedete Gott bereits einen Plan, wie Moses in die Familie des Pharaos adoptiert werden sollte. Bevor das Volk Gott an seinen Bund mit ihnen erinnern konnte, hatte Moses im Haus des Pharaos seine Ausbildung in Militärführung und Rechtswesen schon abgeschlossen. Er befand sich mit seinen Schafen schon längstens in der Wüste, als das Volk dann endlich zu Gott schrie. Und als das Volk zu Gott schrie, absolvierte Moses gerade die letzte Ausbildung für seine Rolle als Anführer. Denn der Ort, wo er 40 Jahre mit seinen Schafen unterwegs war, würde exakt der Ort werden, wo er später mit seinem Volk unterwegs war. Ja, sie würden auch eine große Herde dabei haben. Und Moses würde der einzige Ortskundige sein. Er würde die Wasserstellen und die sicheren Wege kennen. So ist Gott. Bevor wir sein Schweigen überhaupt bemerken und nach ihm rufen, bereitet er schon Pläne des Heils vor, die unseren Verstand übersteigen. Moses musste seine Berufung nicht suchen. Nein, er stand in jedem Moment seines Lebens mittendrin. Seine ganzen 80 Jahre waren die perfekte Vorbereitung. Kann es sein, dass das Schweigen Gottes für uns nur wegen dem so schwierig ist, weil wir nicht in Gottes Dimension hineinsehen können? Bei Gott gibt es keine Rettung ohne Beziehung. Damals in Ägypten gab es 700 Götter, wahrscheinlich noch mehr. Und darum ist die Frage, die Moses stellt, nach dem Namen von Gott in Vers 13, absolut elementar. Der Name einer Person war übrigens in der damaligen Zeit auf das Tiefste mit der Person verbunden. Wurde im Gespräch ein Name genannt, dann war das eine offene Einladung zur Beziehung. Die Ablehnung dieser Einladung wäre eine größtmögliche Beleidigung gewesen. War eine Beziehung dagegen nicht erwünscht, wurde der Name bewusst verschwiegen. Ein Tipp: Lest einmal die Bücher des Moses durch und achtet darauf, welche Namen erwähnt werden und welche nicht. Der Pharao in Ägypten zum Beispiel, der bleibt immer anonym und das ist kein Zufall. An einem anderen Ort, eine Prostituierte in Jericho, wird in der Bibel als Rahab gewürdigt mit ihrem Namen. Und der zeitgleich amtierende Statthalter von Jericho bleibt unbekannt. Das hat höchste Bedeutung. Und nun die Tatsache, dass Gott seinen Namen nennt bei Moses, hat ebenfalls eine extrem hohe Bedeutung. Es ist die Einladung an ein leidendes Volk, die Einladung zu einer Beziehung und zu der Aussage, ich will dir ein Gegenüber sein. Und es wird klar, die Rettung aus der Sklaverei gibt es nicht ohne eine Beziehung zu Gott. Mehr noch, das Volk wird befreit, um Gott dienen zu können, haben wir in Vers 12 gesehen. Gott sieht also die Not, er baut eine Beziehung auf und rettet dann die verlorenen Menschen in seine Gegenwart hinein. Nun wollen wir uns den Namen Gottes noch ein bisschen näher ansehen. Der Name von einer Person in der Bibel, das ist ja immer so eine Sache. Das hat mit Bedeutung und Berufung zu tun. Nehmen wir zum Beispiel den Jakob. Jakob bedeutet Fersenhalter. Jakob war ein Zwilling und er war der Zweite, der aus der Mutter herausgeboren wurde. Und er hat seinen Zwillingsbruder an der Ferse gehalten bei der Geburt. Darum hat er diesen Namen bekommen. Dieser Name Jakob würde ihn immer daran erinnern, dass er nicht der Erste war. Würde ihn immer daran erinnern, dass er der Zweite war. Was macht Gott? Er nimmt seinen Namen und ersetzt ihn durch den Namen Israel. Und Israel heißt, Gott kämpft. Und das ist nicht eine negative Bedeutung, sondern Jakob hatte mit Gott gekämpft und er konnte bestehen. Der Name Israel würde ihn daran erinnern, dass er bestehen konnte. Und nun nennt Gott seinen Namen, ich bin, der ich bin. Für den heutigen Leser tönt das vielleicht ein bisschen nach einem Versteckspiel von Gott. Doch hier sagt Gott zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, wer er ist und wer er für sein Volk sein will. Sein Name kann auch übersetzt werden mit, ich werde für euch da sein. Wir haben es im Lied gehört. Das Verb sein bedeutet zudem im Hebräischen noch viel mehr. Es bedeutet, dass Gott der Wirksamseiende ist und dass er zum Wohl von seinem Volk am Werk ist. Ja, er würde kommen und seinem Volk zurecht helfen. Er würde sie in die Freiheit führen und die Mächte der Welt öffentlich bloßstellen. Doch er würde seinen Plan nicht als der große Zerstörer umsetzen. Er würde es sogar zulassen, dass die Situation nach dem ersten Auftritt von Moses schlimmer wird. Ein zweites Mal betont er die Not gesehen zu haben, also auch in Vers 9. Sein Name ist die Zusage, dass er in jeder Situation wirklich präsent und wirksam sein will. Er stellt sich damit unmissverständlich auf die Seite der Leidenden, der Schwachen, der Hoffnungslosen und Gescheiterten. Dennoch wird er die Rollen nicht einfach umdrehen, sonst werden aus Opfer Täter. Nein, er sondert sein Volk aus. Er führt sein Volk in die Wüste, damit es dort lernt, auf eine neue Art versöhnt zu leben. In seiner Gegenwart. Also Gott führt sein Volk nicht an die Macht, sondern in seine Gegenwart. Ein kleiner Ausblick. Diese Gegenwart wird sehr radikal. Der Prophet Jesaja im Kapitel 7, Vers 14, voll von Heiliger Geist, sagt er dort, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Also Jesus wird da angekündigt. Und sein Name wird Immanuel heißen. Der Name Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Da haben wir es wieder. Moses musste am brennenden Dornbusch die Schuhe ausziehen, weil Gott so heilig war. An Weihnachten durften die Menschen das Immanuel-Kind in die Arme nehmen. Es gab keine Distanz mehr. Radikaler geht es nicht mehr, für seine Menschen da zu sein, wie Gott das da tut. So sind wir heute aufgerufen, unser Ich bin da, unser Ich bin wirksam Gott zu verkünden. Es ist gerade unsere Pflicht, diesen hoffnungsvollen Namen unserer dunklen Welt entgegenzusetzen. Wo gibt es größere Hoffnung? Wir verkünden das, indem wir mitten in dieser Welt als befreites Volk Gottes in seiner Gegenwart leben. Wie das aussieht, haben wir vorher in der Lesung aus dem Neuen Testament gesehen. Hier trifft die Gegenwart des wirksam seienden Gottes auf Menschen, die hören. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, sie lassen sich taufen. Es entsteht Gemeinde. Gemeinde als Haus Gottes. Und an diesem Haus Gottes wird die Gegenwart vom Gott, von dem Gott, ich bin, der ich bin, wird sichtbar. Doch was ist, wenn wir ganz persönlich in Not stehen? Wenn wir auf das Eingreifen Gottes warten müssen? Was können wir tun? Ich habe zum Schluss ein paar praktische Vorschläge mitgebracht. Der erste hat mit Gebet zu tun. Wir lesen in Psalm 88, wie der Psalmbeter zu sehr dramatischen Worten greift. Er betet dort: Warum, Herr? Warum, Herr, verstößt du meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Frage an dich: Hast du solche Worte schon einmal gebetet? Was wäre, wenn wir das sogar gemeinsam tun würden als Gemeinde? Der eine betet: Warum verstößt du, Herr, meine Seele? Und der andere betet mit: Warum verstößt du, Herr, die Seele meines Bruders oder meiner Schwester? Wäre das nicht viel ehrlicher, als sofort eine Erklärung für die Not zu suchen? Mit unserem Kopf wissen wir, dass unser Gebet in dem Moment nicht der Realität entspricht und dass Gott uns sehr wohl treu ist. Doch unser Herz und unsere Seele erleiden Schmerz und sehen nicht in die Dimensionen von Gott hinein. Und so findet doch dieses verzweifelte Gebet die richtige Adresse und Gott kann antworten: Ich habe deine Not gesehen, ich habe dein Schreien gehört und ich kenne deine Schmerzen. Diese Antwort können wir nur erhalten, wenn wir vorher echt waren und Gott mit unserem ganzen verzweifelten Wesen begegnet sind. Ein anderer Vorschlag wäre, Dinge laut auszusprechen. Worte, die laut ausgesprochen werden, haben eine große Macht und sind nicht zu unterschätzen. Du nimmst also die Wahrheit der Bibel und verknüpfst diese mit deinem eigenen Erleben. Das könnte zum Beispiel so aussehen: Ich weiß, mein Gott hat meine Not gesehen. Ich weiß, dass meine Rettung kommen wird. Auch wenn ich ihn nicht fühle, er ist da. Auch wenn es nicht so aussieht, aber Gott ist an der Macht. Ich bin mir sicher, dass Gott für mich einen genialen Plan vorbereitet. Er wird kommen. Er wird retten. Er wird triumphieren. Er ist am Werk, anders als ich denke. Aber er wird für mich das Meer teilen und ich werde ausziehen. Ich werde mich in seiner Gegenwart ausruhen. Glaube mir, wenn du solche Wahrheiten immer wieder laut und kräftig wiederholst, auch wenn es nur ein einziger verzweifelter Satz ist, es wird dich und die Situation verändern. Manchmal ist man zu müde, um Worte zu finden. Und dann kann es helfen, etwas sichtbar zu machen. Wenn du also zu müde bist, um noch Worte zu finden, dann schaffe dir ein sichtbares Zeichen. Nimm zum Beispiel eine Kerze. Stell dir vor, dass ihr Licht ein Zeichen für Gottes Gegenwart ist. Immer wenn du sie brennen siehst, erinnerst du dich daran, dass Gott im Verborgenen am Werk ist. Du musst nichts mehr sagen. Du brauchst sie nur anzusehen. Du lässt Gott dabei einfach der «Ich bin für dich da» sein. Du bist in dem Moment wie ein kleines Kind. Du bist dir sicher, dass dein Papa im Himmel das Richtige tut, auch wenn du ihn nicht verstehen kannst. Da braucht es keine Worte. Das funktioniert übrigens auch mit Bildern oder mit Bibelsprüchen, die als Erinnerung dienen. Und gerade in Not ist die Erinnerung an Gottes Gegenwart unglaublich wichtig. Der letzte Punkt, der letzte Tipp, da geht es um die Gemeinschaft. Wenn wir alle Geschichten der Welt sammeln würden, auch wenn es nur über die letzten 20 Jahre ist oder 10 Jahre, wenn wir alle Geschichten sammeln würden, wir könnten nicht genug Bücher schreiben, was Gott alles tut. Wir würden sehen, dass Gott wirklich am Werk ist und wirklich der wirksam Seiende ist. Darum, wenn du in deinem Leben Gott nicht sehen kannst, dann kannst du ihn vielleicht im Leben von deinen Mitchristen sehen. Wie oft hat sich mein Glauben aus dem Erleben von meinen Mitchristen genährt? Trotz der Wehmut, selber nichts zu erleben, stärkte es meinen Glauben enorm. Auch umgekehrt, wenn du etwas mit Gott erlebst, dann erzähl es unbedingt den anderen. Es kann für sie unglaublich wichtig sein und ihnen zeigen, dass Gott wirksam ist. Und so helfen wir uns gegenseitig, als Gemeinde, als Haus Gottes, in der Familie, in der Beziehung, wo auch immer, so helfen wir uns gegenseitig durchzuhalten, bis Gott die Fluten unserer zerstörerischen Welt teilt und uns mitten hindurch ausziehen lässt in das versprochene Land, wo wir bei ihm zu Hause sein werden. Amen.